Liebe Geschwister im Herrn, ich will euch alle ganz herzlich grüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus, möchte auch herzliche Grüße von der Gemeinde in Bietigheim-Bissingen ausrichten an diese Gemeinde hier. Wir freuen uns, dass wir in unserem Herrn verbunden sein dürfen, wo immer wir uns auch versammeln. Ja, zum Abschluss dieser Vorträge über die Endzeit und ihre Herausforderungen für uns Gläubige möchte ich ein Thema behandeln: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir haben ja heute Morgen schon gehört von diesem Thema Glauben, wie wichtig es ist, dem Herrn zu vertrauen und im Glauben vorwärts zu gehen. Und da finden wir immer wieder in der Schrift Ermunterungen für unsere Christusnachfolge. Und ganz besonders möchte ich heute eigentlich eingehen auf einige Worte, die wir in den beiden Timotheusbriefen und im Titusbrief finden. Ich möchte euch auch ermutigen, als geistliche Zurüstung für diese letzte Zeit, gerade diese drei Briefe immer wieder auch zu lesen und zu studieren. Sie sind ja so etwas wie das geistliche Vermächtnis des Apostels Paulus. Und es ist auch interessant zu wissen, dass eigentlich all die Abschiedsbriefe der Apostel, die letzten Briefe, die wir haben, sie handeln alle von der letzten Zeit. Sie handeln alle von den Gefahren der Verführung und auf der anderen Seite bringen sie viele Ermutigungen und Belehrungen für treue Christusnachfolge in der Endzeit. Also der erste Timotheusbrief, der zweite Timotheusbrief, der Titusbrief, auch der zweite Petrusbrief, die Johannesbriefe, sie alle behandeln eigentlich dieses Thema, wie kann der wahre Glaube in der letzten Zeit überwinden und sich treu erweisen dem treuen Gott. Und es ist so wichtig, dass wir mitten in auch dem, was uns die Bibel sagt, über die Verderbnisse, über die Verführung, über die geistlichen Gefahren dieser letzten Zeit, dass wir da auch immer wieder den Ruf Gottes hören an den Einzelnen. Es ist oft eine Gefahr, dass man sagt, naja, die anderen Christen, die machen es ja auch so. Die gehen ja auch den breiten Weg. Es gibt so viele, die geben diesen Verführungen nach und Gott segnet sie scheinbar ja trotzdem. Warum sollte ich nicht auch ein bisschen einfacher mir machen und den schmalen Weg verlassen? Aber mitten in diesen ganzen verführerischen Verhältnissen ruft Gott uns ein Wort zu. Und das heißt, du aber. Das ist ganz interessant. Er ruft den Einzelnen. Niemand kann sich vor Gott herausreden, dass er sagt, ja, die anderen alle, die anderen Christen in den anderen Gemeinden haben es ja auch so gemacht. Sondern jeder Einzelne steht persönlich vor Gott in seiner Nachfolge, in seinem Glaubensleben, in seinen Entscheidungen zur Treue oder zur Untreue. Und deshalb möchte ich am Anfang dieses Wort mit uns lesen, 1. Timotheus 6, Vers 11 bis 12, das uns eigentlich diese Ermunterung nahebringt, die wir in der Endzeit so nötig brauchen als Christen. Wir lesen da, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Vorher war die Rede von Geldgier, von falschen Lehren, von verführerischen Dingen, die dem Herrn Jesus fremd sind. Und jetzt sagt Paulus hier, sagt der Geist Gottes zu uns, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Geduld, Sanftmut. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Und das wollen wir uns damit beschäftigen, was es bedeutet, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen in der heutigen Zeit und wie uns da das Wort Gottes auch anspornt und ermutigt. Ja, du aber, o Mensch Gottes. Also wir können nicht sagen, schau her, links und rechts von mir, der macht's doch auch so, der macht's doch auch so. Gott sagt, du persönlich bist gemein. Und wenn alle anderen vielleicht den leichteren Weg gehen und abweichen, du bist gerufen zur Treue, zur Heiligung, zur Gottesfurcht. O Mensch Gottes. Was bedeutet denn das? Schaut einmal, diese ganzen Dinge sind nur möglich, wenn in unserem Leben das Fundament gelegt ist. Wenn wir von einem christlichen Mitläufer zu einem wahren Christen geworden sind, zu einem Menschen Gottes, an dem Gott durch seinen Heiligen Geist das Werk getan hat, Buße zu wirken, echte Selbsterkenntnis als Sünder, als verlorener Sünder vor Gott, echte Umkehr, echten Glauben an den Herrn Jesus Christus, echte Wiedergeburt. Es gibt vielleicht manch einen, der versucht, den Kampf des Glaubens zu kämpfen, aber er ist noch gar nicht klar durchgedrungen zu dem Herrn Jesus Christus, zu der Wiedergeburt aus dem Geist Gottes. Ja, dann kann das nichts werden, dann wird es nur ein einziges Stolpern und Hinfallen. Erst einmal muss Gott das Fundament in unserem Leben legen, dass wir von einem sündigen, rebellischen Menschengeschöpf zu einem Menschen Gottes werden, zu einem Kind Gottes, erneuert durch den Heiligen Geist. Damit fängt das Werk der Gnade an. Und auf diesem Fundament aufbauen können wir wirklich auch den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Und jeder, der weiß im Inneren, dass er eigentlich noch gar kein Mensch Gottes ist, dass dieses Werk an ihm noch nicht getan ist, den kann ich nur ermutigen, den Herrn zu suchen und anzunehmen als Retter und Erlöser und Herrn seines eigenen Lebens, dass er zu einem Menschen Gottes wird durch die Gnade Gottes. Aber dann gilt uns dieser Aufruf, dass wir all das, was uns vom Herrn Jesus wegführen will, wir haben gestern schon gehört, das sind oft die Dinge dieser Welt, das Streben nach Selbstverwirklichung, Karriere, viel Geld, Beruf, groß rauskommen, intellektuelle Bildung und geistige Genüsse dieser Welt, all diese Dinge sollen wir fliehen. Wir sollen nicht nur ein bisschen Abstand halten. Es gibt manche Christen, die fragen immer, was darf ich denn eigentlich gar nicht mehr? Komme ich in die Hölle, wenn ich ins Kino gehe? Kann ich noch Theater anschauen? Kann ich noch tanzen und Disco hören? Also sie versuchen, so nah wie möglich an der Sünde zu bleiben, gerade noch einen Millimeter Abstand zu halten, sodass sie nicht mit den Sündern verurteilt werden. Das ist eine falsche Haltung. Das ist nicht die Haltung eines geistlich gesinnten Nachfolgers Jesu Christi. Sondern wenn es heißt, fliehe diese Dinge, das heißt, nimm den größtmöglichen Abstand von ihnen. Nicht den minimalen, sondern den maximalen Abstand von der Sünde und den Versuchungen dieser Welt zu halten. Das ist die gesunde und gute Haltung. Nicht mit der Sünde und mit den Dingen dieser Welt spielen und versuchen, noch so viel wie möglich mitzunehmen in seinem Christenleben. Das schafft eine innere Zerrissenheit und Schwächung des Glaubenslebens. So kommen wir geistlich nicht vorwärts, sondern wir sollen diese Dinge fliehen. Wir haben ja ein schönes Beispiel für das Fliehen in Josef. Als er in Potiphars Haus war und als diese bösartige Versuchung nach ihm griff, da ist er geflohen. Es war ihm ganz egal, die Folgen, die menschlichen Folgen, dass er wahrscheinlich verurteilt werden würde von seinem Herrn, sondern er hat nur gewusst, hier muss ich weg, hier ist mein Platz nicht, ich muss vor der Sünde und der Versuchung fliehen. Und das war das einzig Richtige, was er tun konnte. Und so lasst uns wirklich einen größtmöglichen Abstand halten von den Verführungsmächten dieser Welt. Wir haben gestern davon geredet, in der Jugend, wie auch Fernsehen und Video eine solche Verführungsmacht ist, das sprechende Bild, das die Menschen abhält von dem Herrn Jesus, von dem Wort Gottes. Und so gibt es manche Verführungsmächte, auch die Pop- und Rockmusik haben wir angesprochen, die einfach uns wegziehen will von der Nachfolge des Herrn Jesus Christus. Und diese Dinge sollen wir fliehen. Wir sollen einen möglichst großen Abstand von diesen Dingen halten. Und dann sagt die Bibel noch etwas. Wir sollen etwas nachjagen. Und auch hier wieder, es geht nicht um ein halbherziges, laues Versuchen, sondern der Geist Gottes ermahnt uns hier, strebe mit aller Kraft danach. Ja? Wenn man etwas nachjagt, dann versucht man so schnell wie möglich hinter dieser Sache her zu sein, damit man sie einholt und erreicht. Das geht nicht, dass man schlendert. Wenn jemand jagt, dann rennt er mit aller seiner Kraft, um das Ziel zu erreichen. Und so sollen wir streben nach Gerechtigkeit. Ihr Lieben, hier ist nicht die Gerechtigkeit gemeint aus Gnade, die wir bereits empfangen haben in dem Herrn Jesus Christus. Wenn wir gläubig geworden sind, dann sind wir gerecht vor Gott. Die Sünden sind uns vergeben und dafür dürfen wir immer wieder dankbar sein. Aber es gibt noch eine andere Art von Gerechtigkeit und das ist die praktische Gerechtigkeit. Das heißt, dass wir den Willen Gottes tun und die Sünde meiden. Und wir haben das vorher in dem Lied gehört, dass der Glaube, der keine Werke hat, der sich nicht in Gehorsam äußert, in Heiligung, in ganz praktischen Taten der Liebe und des Dienstes für den Herrn Jesus, dass der Glaube eigentlich nichtig ist, dass er hohl und leer ist. Und in dem Sinn sollen wir danach streben, mit unserer ganzen Kraft den Willen Gottes zu tun. Wisst ihr, heute ist es gar nicht mehr so klar. Früher war das eigentlich klar, was auch die Bibel sagt, dass nämlich Bekehrung bedeutet, vorher in meinem alten Leben habe ich meinen Eigenwillen getan. Ich habe getan, was ich wollte, was mir gepasst hat. Und jetzt, nachdem ich mich bekehrt habe zu dem Herrn Jesus Christus, da zählt nicht mehr mein Eigenwillen, sondern der Wille Gottes zählt in meinem Leben. Diesen Willen will ich von ganzer Kraft erkennen und dann auch tun. Und das ist echte Bekehrung. Und von daher gesehen, jage nach Gerechtigkeit heißt, strebe mit aller Kraft danach, den Willen Gottes zu tun. In meinem Berufsleben, in meinen persönlichen Entscheidungen, auch wenn es darum geht, was soll ich einmal werden. Ja, auch da gilt es, wirklich den Herrn zu fragen und nicht eigenen Begehrlichkeiten nachzugehen. Es sind schon manche, haben vielleicht einen Beruf ergriffen, der ihnen geistlich zum Fallstrick wurde. Ob das nun ist, dass man einen akademischen Karriereberuf erstrebt, ob das ist, dass man einen Beruf erstrebt, wo man in schlechte Gesellschaft kommt, das sind alles Dinge, die sollen wir vermeiden. Und dann heißt es da auch, jage nach der Gottesfurcht. Und das ist etwas, was mir auch ganz besonders wichtig ist für heute Morgen. Gottesfurcht, in einigen Übersetzungen heißt es auch Gottseligkeit, ist ein ganz wichtiger Bestandteil unseres Glaubenslebens. So etwas wie ein Fundament. Das griechische Wort heißt eigentlich die rechte Furcht, die rechte Verehrung Gottes. Die sollen wir erstreben. Und das ist heute wichtig, weil in der heutigen Zeit versucht der Satan systematisch bei den Christen die echte Gottesfurcht zu zerstören. Er lässt einen falschen Gott verkündigen, einen toleranten Gott, der nichts groß gegen die Sünde hat, der die Menschen so lässt, wie sie sind, der nicht den Menschen wirklich verurteilt als einen verderbten Sünder, wie der Gott der Bibel, sondern der Ja sagt zu allem. Die moderne falsche Evangeliumsverkündigung sagt, komm zu Gott, Gott nimmt dich an, wie du bist, du brauchst bei ihm nicht anders sein, als du bist, du kannst so sein, wie du bist und Gott segne dich dabei. Und das ist eine Lüge. Die Bibel sagt, der Mensch ist von Natur aus böse und verdorben und eigentlich ein Greuel vor den Augen des heiligen Gottes. Und das ist der Anfang wahrer Gottesfurcht, dass wir uns selber wirklich im Licht der Bibel als verlorene, verdorbene Sünder erkennen. Die Bibel sagt, am Menschen ist nichts Gutes. Die modernen Verkündiger des falschen Evangeliums sagen, oh, der Mensch ist edel und gut. Er hat nur ein paar Krankheiten und Fehler. Das sind seine Sünden. Aber sie sagen nicht mehr, der Mensch ist ein verdorbener Sünder. Von Wesen her verdorben. Und dann kommt ein humanistisch verfälschtes, verflachtes Evangelium heraus. Im Endeffekt heißt es dann auch, irgendwo sorgt Gott schon dafür, dass alle gerettet werden und irgendwie in den Himmel kommen. Und das ist eine weitere Lüge, ein Betrug. Die Bibel sagt, Gott ist ein heiliger Gott, der Zorngericht übt über jede Sünde. Und allein dort ist der Bergungsort, wo wir uns an den Sohn Gottes halten, der das Zorngericht Gottes stellvertretend für uns getragen hat. Und Furcht Gottes bedeutet, ich bin Staub vor Gott, an mir ist nichts Gutes. Es ist reine Gnade, dass Gott mich als sein Kind angenommen hat und erneuert hat. Und diese Fundamente werden heute systematisch verwässert und zerstört in der modernen falschen Christenheit, in der modernen falschen Evangeliumsverkündigung. Und deshalb, wenn die Gottesfurcht fehlt, dann fehlt unserem ganzen Glaubensleben das rechte Fundament. Ich möchte dazu noch einmal lesen aus Sprüche 1, Vers 7, was wir dort lesen. Das hat mich, als ich aus der charismatischen, falschen Religions- und Christenheit herausgekommen bin, hat mich das sehr getroffen. Sprüche 1, Vers 7, dort heißt es nämlich, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Also, Furcht Gottes zu haben, den heiligen, allmächtigen Gott in seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit recht zu erkennen, das ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn wir das nicht haben, dann haben wir Gott noch gar nicht wirklich erkannt. Und das bedeutet, dass solange dieses Fundament nicht gelegt ist, dass wir da sonst wirklich auch in einer falschen Spur laufen und letztlich auch einer Illusion nachjagen, statt dem echten biblischen Glauben. Und diese Gottesfurcht wird heute in der Evangeliumsverkündigung oft einfach nicht mehr klar verkündigt. Wir lesen aber in 1. Timotheus 4, wie wichtig und wertvoll diese Gottesfurcht ist. Auch da haben wir in Vers 7 und 8 die Aussage von Paulus, die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab, dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Denn die leibliche Übung nützt wenig, die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Ich möchte noch einmal auch kurz einfach darauf eingehen, was sind denn die Verheißungen der Gottesfurcht? Im Psalm 103 lesen wir da ganz wunderbare Dinge, die dem Gottesfürchtigen verheißen sind. Und das dürfen wir auch, wenn wir den Herrn fürchten, für uns in Anspruch nehmen. Ich lese von Psalm 103 ab Vers 11. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Das hat Gott uns geschenkt durch den Herrn Jesus, durch sein vollkommenes Sühnopfer. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. Und Vers 17, aber die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Und seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern bei denen, die seinen Bund bewahren und an seine Gebote gedenken, um sie zu tun. Lasst uns das also wirklich als Ermunterung nehmen. Lasst uns dieser Gottesfurcht ganz praktisch nachjagen, nachstreben und darauf achten, dass wir nicht in ein leichtfertiges Verhältnis gegenüber Gott kommen. Ich denke, euch älteren Geschwistern sage ich das, da sage ich nichts Neues, aber in der Jugend kommt dieser Geist auf, die Gottesfurcht zu verlassen und von Gott in einer falschen Weise zu denken. Und da müssen wir Acht haben drauf. Was ist der Wert der Gottesfurcht in der letzten Zeit? Ich möchte dazu aus Malachi 3 einige Verse lesen, die wir auch auf die Endzeit der Gemeinde anwenden können, übertragen können. Da heißt es nämlich ab Vers 16, und es war auch eine Zeit des Endes, eine Zeit der Verderbnis im Judentum, wo viele vom Herrn abgewichen waren. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihn nicht dient. Das ist der Segen der Gottesfurcht. Nur die Gottesfürchtigen werden in der Endzeit bestehen und überwinden und der Herr wird sie bewahren und verschonen. Und im Neuen Testament finden wir auch den Wert der Gottesfurcht ausgesprochen. Lesen wir mal 2. Petrus 3. Wir haben das schon gestern kurz erwähnt. 2. Petrus 3, der Vers 11, da heißt es, da nun dies alles aufgelöst wird, nämlich diese Welt, diese sündige Welt wird einmal im Feuer des Gerichts aufgelöst werden. Wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht? Das sollte unser Streben sein, heilig zu leben vor dem Herrn und gottesfürchtig. Und Titus 2 möchte ich auch noch mit uns lesen. Auch das eine Ermunterung zu echter Gottesfurcht im praktischen Leben. Da lesen wir ab Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, also nicht Zuchtlosigkeit und Selbstverwirklichung, sondern Zucht und Disziplin in der Nachfolge ist gefragt. Damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Also der Herr Jesus hat uns erlöst, damit wir gottesfürchtig leben in dieser Welt, damit wir besonnen und gerecht leben und durch unsere Werke Gott ehren und den Menschen ein Zeugnis für das Evangelium sind. Das ist unser Auftrag in dieser letzten Zeit. Ein weiterer Punkt, der wichtig ist in der heutigen Zeit, für uns ganz persönlich, das ist die Haltung zum Wort Gottes. Und dazu möchte ich einmal lesen, auch was im 2. Timotheusbrief steht über die Bibel, das Wort des lebendigen Gottes. Wir kennen diese Stelle, 2. Timotheus 3, ab Vers 14, wo Paulus den jungen Timotheus an die Bibel erinnert, von der er geprägt wurde von Kindheit an durch seine gottesfürchtigen Mutter und Großmutter. Du aber, da haben wir wieder dieses du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Also das, was wir in allererster Linie auch in der letzten Zeit brauchen, um als Christen unseren Weg zu bestehen, ist eine innige Vertrautheit mit der Bibel, mit der Heiligen Schrift, dem Wort Gottes. Und das bedeutet, dass wir wirklich auch Disziplin aufbringen sollten, regelmäßig uns Zeit für das Studium und Lesen der Bibel zu nehmen. Und ich weiß, wie das ist, dass im Alltag uns dafür die Zeit noch manchmal wegflieht. Man weiß gar nicht wie. Letztlich ist auch der Feind oft dahinter, der uns diese Zeit stehlen will. Aber auf jeden Fall ist da ein Willensentschluss nötig. Früher aufzustehen zum Beispiel, sich besonders Zeit rauszunehmen, wo man wirklich für nichts anderes ansprechbar ist, sondern sich Zeit nimmt, betend in der Bibel zu lesen. Und es ist wichtig, dass wir das auch gründlich tun. Auf der einen Seite sollten wir die Bibel in die Tiefe lesen, dass wir immer wieder über einzelne Bibelworte still werden und nachsinnen und sie immer wieder in unserem Herzen betend bewegen, dass wir nicht nur über die Bibel so drüber lesen. Auf der anderen Seite brauchen wir auch ein gründliches Kenntnis der gesamten Heiligen Schrift. Und ich möchte auch hier euch ermutigen, dass ihr doch wirklich danach strebt, möglichst einmal im Jahr die ganze Bibel von vorn bis hinten durchzulesen. Das ist vielleicht schon eine Anstrengung für manche, die voll im Berufs- oder Arbeitsleben stehen, auch als Hausfrau. aber wenn möglich oder sonst vielleicht einmal alle 2 Jahre, aber auf jeden Fall die Bibel von 1. Mose bis Offenbarung. Viele Christen haben nur eine lückenhafte Kenntnis der Bibel. Sie lesen immer wieder bestimmte Lieblingsstellen und andere Bücher der Bibel haben sie vielleicht noch gar nie gelesen. Wer hat zum Beispiel schon mal das 4. Buch Mose gelesen oder das 1. Buch Chronika? Das sind manchmal so Dinge, da liest man drüber weg. Aber es ist wichtig, dass wir eine Gesamtkenntnis und Überblick über die Bibel bekommen. Wir haben ja in den letzten Tagen auch einige Vorträge gehört, da habe ich versucht, einen Überblick zu geben. Ja, da waren also dann Bibelzitate aus den Evangelien, aus der Apostelgeschichte, aus den Briefen, aus dem Alten Testament. Und das alles hat ein Gesamtbild ergeben. Und wenn wir die Bibel nicht richtig kennen, dann können wir dieses Gesamtbild nicht so richtig nachvollziehen und verstehen. Deswegen die Ermunterung an jeden von euch, lest, versucht die Bibel flächendeckend zu lesen und zugleich immer wieder vertieft auch einzelne Bücher, einzelne Verse zu studieren und darüber nachzudenken. Die Zeit, die ihr euch mit der Bibel nehmt und die ihr euch rausschneiden müsst aus eurem Alltag, die ist gesegnet und die ist fruchtbringend für euer Leben. Ja, aber natürlich geht es nicht nur darum, dass wir die Bibel kennen, sondern es ist auch wichtig, dass wir die Bibel in unserem Leben wirklich praktisch umsetzen. Also das Wort Gottes ist dazu da, dass wir es ausleben, nicht dass wir es nur mit unseren Lippen bezeugen und bekennen. Sonst hat es alles keine Kraft. Und ich denke, das ist auch eine wichtige Sache, dass wir uns immer wieder von der Bibel prägen lassen, dass wir auch immer wieder unser Leben anhand der Heiligen Schrift überprüfen. Da gibt es so manche Dinge, zum Beispiel im Berufsleben. Ja, wenn es da heißt, dass wir von Herzen auch den verkehrten Herren dienen sollen und dass wir ihnen so dienen sollen, als dienten wir dem Herrn Jesus persönlich. Ja, das ist ja so eine ganz deutliche Beobachtung, dass die normalen Arbeiter, wenn der Meister oder der Chef in der Halle ist, dann arbeiten sie eifrig und sobald er weg ist und nicht mehr schaut, dann geht alles ein bisschen langsamer und mancher dreht vielleicht, macht dann erstmal eine Pause und holt sich eine Tasse Kaffee und arbeitet gar nichts mehr. Und da ist es zum Beispiel so, dass ein Christ sich dadurch kennzeichnen sollte, dass er auch dann eifrig und fleißig arbeitet, wenn niemand zuschaut und niemand ihn beaufsichtigt, weil er arbeitet ja für den Herrn Jesus und er sieht immer zu. Ja? Und genauso auch, wie man redet zum Beispiel über seine Vorgesetzten, über die Lehrer, auch darin zeigt sich, ob wir Gottesfurcht haben. Dann werden wir nämlich nicht mitlästern, wenn die Sünder über ihre Vorgesetzten und Chefs lästern und Böses reden und schimpfen und fluchen. Ja, das sind so ganz praktische Dinge, wo wir uns immer wieder vom Wort Gottes her überprüfen können. Leben wir wirklich nach dem Wort Gottes? Was ich auch so wichtig finde, dass zum Beispiel die Väter auch darum ringen, in der Familie wirklich Priester zu sein. Diejenigen, die auch regelmäßig Andacht halten, das Wort Gottes lesen und unterweisen, auch beten mit der Familie. Auch wenn das vielleicht vom beruflichen Rhythmus her schwierig ist, sollten die Männer sich bemühen, wirklich auch ihre geistliche Führungsaufgabe in der Familie wahrzunehmen. Ich weiß nicht, wie es bei euch Russlanddeutschen ist. Bei den westdeutschen Christen ist es so, dass der Zeitgeist die Männer dazu verführt, passiv zu werden, träge zu werden, ihre Verantwortung zu vernachlässigen und lieber ihren Hobbys nachzugehen, als dass sie wirklich der Vorsteher ihres Hauses sind vor Gott. Aber das geht nicht. Ja? Wir müssen als Männer hier unsere Aufgabe wahrnehmen und treu auch unseren Dienst tun, auch wenn es von der beruflichen Belastung her schwer ist. Da muss man, das ist ganz klar so. Ja? Das muss man auch anerkennen. Aber Gott zeigt uns einen Weg. Also das Wort Gottes muss uns innerlich prägen. Ich lese auch dazu mal aus dem Timotheusbrief ein Wort. Da heißt es im 2. Timotheus 1,13, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast, im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Also wir sollen uns an der Bibel orientieren, die Bibel zu unserer Richtschnur machen. Sie studieren uns auch von ihr nähren, Auch das ist ja ganz interessant. Im 1. Timotheus 4, da lesen wir, wenn du dies den Brüdern vor Augen stellst, Vers 6, wirst du ein guter Diener Jesu Christi sein, der sich nährt mit den Worten des Glaubens und der guten Lehre, der du nachgefolgt bist. Also wir sollen uns nähren, nicht von irgendwelchen seichten Büchern und Romanen, sondern von der Schrift, von dem Worte Gottes und der gesunden Lehre. Und dann haben wir auch die Kraft, es weiterzugeben, es zu bezeugen an andere. Und das ist auch wichtig. Ich lese aus dem Titusbrief noch einmal diese Ermahnung, die auch für uns wichtig ist. Titus 1, Vers 7 bis 9. Vor allem der Vers 9. Der Aufseher muss einer sein, der sich an das zuverlässige Wort hält, wie es der Lehre entspricht, damit er imstande ist, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also gerade die Männer sollten so im Wort Gottes gegründet sein, dass sie in der Lage sind, auch andere zu ermahnen, auch zurechtzuweisen und weiterzuhelfen mit Hilfe der Bibel. Das können wir nur, wenn wir selber im Wort leben und das Wort auch nach Kräften bestrebt sind, auszuleben. Ja, dann ein weiterer Punkt. Wonach sollen wir streben? Was ist uns wichtig im Leben? Ja, ist ja ganz interessant. Wenn uns Dinge wirklich wichtig sind, dann mobilisieren wir eine Menge Energie, um ihnen nachzujagen. Wenn jemand zum Beispiel gerne Karriere machen will, dann ist es erstaunlich, was so ein Mensch manchmal an Kraft und Energie mobilisieren kann. Da gibt es Leute, die neben ihrem Beruf her jeden Abend Abendrealschule machen oder Abendkurse machen, damit sie weiterkommen und das nächste Karriereziel erstreben. Die können da Wochenenden, Stunden, Nächte opfern, um weiterzukommen. Also für das, was uns wirklich wichtig ist, da setzen wir Zeit und Energie ein. Da haben wir auch welche. Die Frage ist, was ist uns als Christen wichtig? Wonach sollen wir streben, damit wir geistlich weiterkommen? Ich möchte mal da aus dem 2. Timotheusbrief etwas lesen, was uns die Bibel da vorstellt. 2. Timotheus 2, Vers 15. Da heißt es, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Das ist gerichtet an einen Mann, der einen Lehrdienst hat, aber wir können daraus etwas lernen für uns alle. Wir sollen eifrig danach streben, uns Gott als bewährt zu erweisen, als treu, als einer, der verlässlich ist im Dienst für Gott. Und ganz gleich, ob dieser Dienst jetzt in der Lehre und Verkündigung besteht oder aber auch einfach in dem, dass man als Hausfrau und Mutter treu für die Familie sorgt, die Kinder in der Gottesfurcht aufzieht. Das ist übrigens ein ganz wertvoller und wichtiger Dienst vor Gott, den Gott reichlich segnen wird und der vielleicht wichtiger ist als manche anderen Dinge im Reich Gottes. Ja, da möchte ich auch mal die Schwestern ermutigen. Dieser Dienst ist ganz wertvoll und wichtig auch für die Gemeinde Gottes, die Kinder in der Gottesfurcht zu erziehen, für sie zu sorgen. Heute gibt es auch vom Zeitgeist her diese Strömung, die Kinder möglichst schnell rauszutun aus der Familie in den Kindergarten und dann schnell wieder arbeiten. Es kann sein, das ist manchmal notwendig, dass die Frau mitarbeiten muss, aber für christliche Frauen sollte klar sein, solange die Kinder in dem Alter sind, wo sie die Mutter brauchen, gehört die Frau nach Hause und sollte diesen Dienst ernst nehmen und wichtig nehmen. Sonst kommen andere Ungläubige und erziehen eure Kinder für euch und die Früchte sind bitter für die Einzelnen und auch für die Gemeinde. Ja? Also ein ganz wichtiger Dienst, nicht nur die Predigtdienste, nicht nur die Brüder, die vorne sitzen, sondern genauso auch jeder diakonische Dienst, jeder Dienst im Hintergrund ist wertvoll vor Gott und wird von Gott gesehen. Und in all dem sollen wir danach streben, Gott als nützliche Gefäße, als zuverlässige Gefäße bereitzustehen. Ja? Bewährt heißt zum Beispiel, dass wir auch dann dienen, wenn wir vielleicht einmal missverstanden oder zurückgesetzt oder nicht beachtet werden, wenn wir vielleicht kritisiert werden und der fleischliche Mensch sagen würde, jetzt ziehe ich mich beleidigt zurück, wieso soll ich noch weiter dienen, wenn die mich gar nicht anerkennen, ja, dann müssen wir da auch durch und trotzdem weiter dienen. Das heißt zum Beispiel bewährt, ja, bewährt auch in Krisen, in Schwierigkeiten, in Widrigkeiten. Danach sollen wir streben, dass wir dem Herrn verlässlich und treu dienen in dem Bereich, in den Gott uns hineingestellt hat. Ich möchte einfach noch einmal zwei Bereiche ansprechen, die gerade auch im ersten Timotheusbrief zu finden sind, nämlich Hinweise, die sich besonders an die Männer richten und Hinweise, die sich besonders an die Frauen richten. Ich denke, es ist ganz gut, wenn wir den ersten Timotheusbrief als Männer studieren, dass wir uns eines mal als Zielvorstellung setzen. Ich glaube nämlich, dass es für jeden gläubigen Mann sehr wertvoll und wichtig ist, wenn er die Hinweise beachtet und für sein Lebensprogramm in der Nachfolge ernst nimmt, die Paulus gibt für die Ältesten. Es kann nicht jeder Bruder ein Ältester in der Gemeinde sein. Das ist ja von Gott eine Berufung. Aber jeder sollte im Grund so leben, dass er in seinem persönlichen Leben für einen Ältesten in der Gemeinde tauglich wäre. Lesen wir mal, was dazu gehört. 1. Timotheus 3, Abvers 1. Glaubwürdig ist das Wort. Wer nach einem Aufseherdienst trachtet, der begehrt eine vortreffliche Tätigkeit. Hier möchte ich noch einmal euch ermuntern, Gott zu danken für eure Brüder, die im Ältestendienst stehen, und für sie regelmäßig zu beten. Ich sage euch, in der Endzeit sind die Brüder, die Ältestendienst tun, besonders unter dem Beschuss des Feindes. Es gibt Intrigen gegen sie. Ich kenne manche Gemeinden, wo die Ältesten mir sagen mussten, es gibt leider in unserer Gemeinde einige fleischlich gesinnte Brüder, die schießen aus allen Rohren und ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll in meinem Dienst. Die Brüder werden entmutigt, angegriffen vom Feind, gerade dann, wenn sie eine klare Stellung haben. Und es ist so wichtig, dass wir als Gemeinde für die Brüder beten, die Gott als Aufseher eingesetzt hat, und sie stärken und ermutigen. Denn sie tun einen Dienst, der dem Feind überhaupt nicht gefällt. Und am liebsten würde er sie entmutigen und absetzen lassen und schwächen, sodass sie resignieren und die Zügel fahren lassen. Und das wäre das Schlimmste, was passieren könnte. Ja, es ist ein vortrefflicher Dienst, der Aufseherdienst. Nun, aber das gilt für uns Männer alle. Nun muss aber ein Aufseher untadelig sein. Mann einer Frau. Untadelig heißt, dass er einen Lebenswandel führt, der vor den Ungläubigen und vor den Menschen insgesamt nicht verurteilbar und angreifbar ist. Wenn zum Beispiel ein Bruder einen Haufen Schulden macht und irgendwelche Verbindlichkeiten nicht zurückzahlen kann, oder wenn er von mir aus einen Betrieb hat und hat da irgendwelche Unregelmäßigkeiten sich zu Schulden kommen lassen, wo die Öffentlichkeit darüber redet, dann ist er nicht mehr untadelig. Ja? Dann ist er fragwürdig geworden. Mann einer Frau, das heißt, dass gerade ein Ältester besonders auch in der Ehe untadelige Treue üben soll. Er soll nüchtern und besonnen sein, nicht emotional und reizbar und von einem Gefühl oder vom anderen geleitet, sondern beherrscht vom Heiligen Geist und prüfend mit einem klaren Verstand. Anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren. Es ist Aufgabe der örtlichen Ältesten, die Bibel zu lehren. Und deswegen ist es wichtig, dass er in der Lage ist, zu lehren. Nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichem Gewinn streben, sondern gütig, nicht streitsüchtig, nicht geldgierig. Einer, der seinem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in Unterordnung hält mit aller Ehrbarkeit. Wenn aber jemand seinem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Kein Neubekehrter, damit er nicht aufgeblasen wird und in das Gericht des Teufels fällt. Also hier werden einfach Eigenschaften genannt, die sollten eigentlich jeden Mann, der dem Herrn dient, kennzeichnen. Dass wir nüchtern sind und besonnen sind, dass wir nicht streitsüchtig sind, dass wir nicht irgendwelche eigenen falschen Motive haben, das sollte uns alle kennzeichnen. Und besonders möchte ich auch ermuntern, dass wir doch die Aufgabe der Kindererziehung ernst nehmen, dass wir wirklich unsere Kinder auch in Unterordnung halten. Im Westen ist es kaum noch der Fall. Da werden die Kinder liberal und zuchtlos erzogen, auch in christlichen Familien, und es ist eine ganz große geistliche Not. Ja, und dann finden wir auch die Frauen angesprochen, und auch das ist, denke ich, etwas Wichtiges und Wertvolles in 1. Timotheus 2, Vers 9 bis 15 finden wir Ermunterungen und Ermahnungen für die Frauen. Da heißt es: Ebenso will ich auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken, nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie es sich für Frauen geziemt, die sich zur Gottesfurcht bekennen. Eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie sich über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Hier wird etwas ausgesprochen, was in dem modernen westlichen Geist, auch in der Christenheit, fast überall verleugnet wird. Man kann dankbar sein, dass es in den russlanddeutschen Gemeinden noch weithin erhalten ist, aber auch da wieder, die junge Generation wird vom westlichen Geist geprägt. Und deshalb ist es wichtig, das nochmal deutlich zu sagen, das ist die Bibel selbst, das ist der heilige Gott, der von den Frauen erwartet, dass sie auf der einen Seite wirklich in Schamhaftigkeit und Zucht und ehrbarem Anstand sich verhalten. Gerade in der Gemeinde, aber auch in der Welt. Und das ist besonders auch eine Frage der Kleidung, wo Schamhaftigkeit und Zucht heute in der Welt völlig weggeworfen wird. Und da müssen wir darauf achten, dass die Frauen wirklich auch eine anständige Kleidung haben, dass die Röcke nicht zu kurz werden, dass nicht irgendwelche Dinge hier kommen, die wirklich den Anstand verletzen. Und da sollte sich auch jede Frau und jedes Mädchen einmal prüfen vor dem Herrn, ob ihre Kleidung wirklich zur Ehre des Herrn ist, ob sie diese Merkmale Schamhaftigkeit und Anstand wirklich erfüllt. Ich denke, dass da die Gefahr ist, dass die Kleidung leichtfertiger wird und unzüchtiger wird und dass damit auch der Geist Gottes betrübt wird in den Gemeinden und auch im Leben des Einzelnen. Und auf der anderen Seite ist der Zeitgeist auch dabei, die Frau aus der gottgegebenen Stellung in der Unterordnung herauszulocken und ihr eine Stellung der Beherrschung und der Dominanz zu verleihen. Und das ist auch ein Punkt, wo wir wachsam sein müssen. Da geht der Geist Gottes völlig gegen den Zeitgeist. Aber ihr Lieben, es ist eine Stellung des Segens, eine Stellung, in der eine Frau sehr viel für den Herrn bewirken kann, wenn sie sich zurückhält, wenn sie nicht in den Vordergrund treten will, wenn sie nicht danach strebt, zu leiten und zu lehren und zu predigen, sondern wenn sie weiß, dass ihr Dienst darin besteht, zu beten, ganz besonders zu beten, zu dienen in der Diakonie, zu dienen auch in der Erziehung und Unterweisung der Kinder. Das sind so gesegnete Arbeitsfelder, wo Frauen Gottes wirklich einen fruchtbaren geistlichen Dienst tun können. Und all das wird zerstört, wenn eine Frau ihre Stellung verlässt und anfängt zu dominieren, zu regieren, in die Gemeinde hineinzuwirken, so wie es der moderne Geist verlangt. Damit wird der Geist Gottes betrübt und letztlich kommen solche Frauen auch unter das Gericht Gottes. Ja? Und auch eine Gemeinde, die hier dem Zeitgeist nachgibt, anstatt Gottes Ordnungen aufrechtzuerhalten. Ja? Auch diese Dinge sind wahrscheinlich erst für die jüngere Generation bedeutsam, aber in den westlichen Gemeinden haben wir die Frucht des Zeitgeistes, der Verführung des Zeitgeistes schon seit vielen Jahrzehnten. Und es wird immer schlimmer, sodass also heute Pastorinnen, Predigerinnen, Gemeindeleiterinnen auch in der Evangelischen Allianz schon selbstverständlich sind und man bewusst sagt, wir begrüßen das und wünschen uns, dass das in unseren Gemeinden stattfindet. So die letzten Stellungnahmen der Evangelischen Allianz. Ja. Also das sind Entwicklungen, da müssen wir ganz klar sehen, Gottes Geist lehrt es anders. Er gibt den Frauen eine Stellung der Zurückhaltung und genau in dieser Stellung können sie den größten Segen bewirken. Ja? Wenn nur der Dienst der Brüder gäbe in den Gemeinden, dann wären die Gemeinden nicht wirklich aufgebaut und könnten nicht gesund leben. Das ist ganz klar. Und ich bin fest überzeugt, im Endeffekt, wenn der Herr den Lohn austeilt, dann wird vielleicht manche ältere Schwester, die ganz im Stillen für die Gemeinde gebetet und gefleht hat, mehr Lohn haben als vielleicht der ein oder andere Bruder, der vorne gestanden ist. Und ich denke, das ist auch berechtigt, weil Gott sieht die Dinge mit anderen Maßstäben als wir. Ja, eine Ermunterung, bei den alten biblischen Linien zu bleiben. Gott segnet auf diesen Linien. Wenn wir sie verlassen, dann geht der Segen Gottes von uns weg. Und so möchte ich zum Schluss einfach noch einmal diese Ermutigung aussprechen: Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Wir lesen das ja auch in 1. Timotheus 6. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ihr Lieben, die Bibel ist realistisch. Der Glaube ist kein Spaziergang. Er dient nicht allein zu unserer Erbauung und Selbstverwirklichung. Es gibt, wenn wir dem Herrn Jesus nachfolgen, immer wieder Situationen, wo wir in wirkliche Kämpfe reinkommen. Das sind manchmal Kämpfe mit unserem eigenen Ich. Wisst ihr, Glaubenswege sind immer auch Sterbenswege für das eigene Ego, für die Selbstverwirklichung, für den Hochmut des Lebens. Wenn wir dem Herrn nachfolgen, wird er uns immer wieder in Situationen bringen, wo wir uns demütigen müssen, wo wir unser Eigenleben ans Kreuz bringen müssen, damit wir weiterkommen. Auch ein Mose war vor solchen Wegen. Und alle die Glaubenshelden, die wir in Hebräer 11 finden, sie hatten alle ihre Zeit, wo sie ein Stück ihres Eigenlebens sterben mussten und immer wieder ablegen mussten, damit sie weiterkommen konnten. Und das ist auch ein Kampf. Ja, es ist ein Kampf, vielleicht seine Lieblingsvorstellung, seine Pläne, seinen Ehrgeiz, seine Wünsche auf den Altar Gottes zu legen und zu sagen: Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und da kommen wir dann weiter. Dann kann Gott wieder segnen und Gott uns weiter gebrauchen. Das ist Kampf. Aber der Kampf ist auch so, dass der Feind uns durch ungläubige Menschen, auch durch halbherzige Christen manchmal widersteht. Dass, wenn wir vorwärts gehen wollen, es aussieht, als würde sich eine Wand des Widerstands vor uns aufbauen, sodass wir sagen, es hat gar keinen Sinn. Ich kann gar nicht weiter auf dem Weg, den Gott mich geführt hat. Und auch da ist unser Glaube gefordert, dass wir dem Herrn vertrauen, dass er das Unmögliche möglich machen kann. Dass er durch die Widerstände hindurch zu seinem Ziel kommt, wenn wir nur auf ihn blicken und mit ihm rechnen. Und das bedeutet auch der gute Kampf des Glaubens, dass wir auch zum Beispiel beruflich, da gibt es manchmal Situationen, da sieht es aus, ja, wenn ich jetzt nicht dem Herrn untreu werde und einen faulen Kompromiss mache, dann verliere ich vielleicht meine Arbeit. Und was ist dann? Wie kann ich weiterkommen? Wie kann ich vielleicht meine Familie ernähren? Und da müssen wir lernen, wir wollen gehorsam sein, wir wollen Gottes Weg gehen, dann wird Gott für uns sorgen, dass es weitergeht, auch wenn wir noch keinen Ausweg sehen. Das sind Kämpfe. Aber wenn wir da beharren im Vertrauen auf den Herrn, dann gibt er uns auch Siege. Und der gute Kampf des Glaubens wird nicht umsonst gekämpft. Er kostet uns Opfer, ihr Lieben, aber er bringt einen herrlichen Lohn. Und damit möchte ich auch schließen mit diesem wunderbaren Wort aus 2. Timotheus 4, Vers 5 bis 8. Dort am Ende seines Lebens schaut der Apostel Paulus, unser großes Glaubensvorbild, zurück auf sein Leben. Und was sagt er da? 2. Timotheus 4, ab Vers 5. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Von nun an liegt für mich die Krone oder der Siegeskranz der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebgewonnen haben. Ihr Lieben, der biblische Glaube zeichnet sich dadurch aus, dass er nicht nur mit der Gegenwart rechnet, sondern mit der Zukunft der Herrlichkeit. Für den biblischen Glauben kann es sein, dass die Bilanz, wenn man nur dieses Leben sieht, scheinbar negativ ausfällt. Ja? Nimm einen Moslem, der Christ wird, der von seinen Eltern verstoßen wird, der seine Arbeit verliert, der vielleicht sogar seine Frau verliert. Es gibt ja Moslems, da raubt dann die Familie eines Mannes, der Christ geworden ist, die Moslemfrau und entführt sie einfach in die eigene Familie. Und er sitzt da und hat alles verloren menschlich, was in diesem Leben ihm wert und wichtig war. Und vielleicht wird er sogar noch am Ende umgebracht von seinen eigenen Eltern oder von seiner Familie. So sieht es manchmal aus. Ja, menschlich gesehen, was hat der von seinem Glauben gehabt? Ja, wenn man nur diese Seite ansehen würde, würde man sagen, ja, wäre er doch lieber Moslem geblieben. Ja, aber der christliche Glaube rechnet mit der Ewigkeit. Und da sieht die Sache plötzlich ganz anders aus. Ja, da wird dieser Mensch, der um des Herrn Jesu willen alles verloren hat, so reich sein, so herrlich sich freuen in dem Trost Gottes und in dem, dass der Herr Jesus ihm allen Mangel ausfüllt, dass er sagen muss, es hat sich 100-mal gelohnt und ich würde es noch einmal machen, auf jeden Fall, wenn ich noch mal vor der Entscheidung stünde. Versteht ihr? Und so kann es auch manchmal sein, dass wir im Leben Opfer bringen müssen um des Herrn Jesu willen. Auch Paulus hat es getan, er hat auf vieles verzichtet, was sein Leben angenehm und schön gemacht hätte, um des Herrn willen. Und er hat es getan, weil er gewusst hat, es gibt eine Belohnung in der Ewigkeit. Es gibt einen Ausgleich für jedes Opfer, für jeden Tod des Eigenlebens, für jeden Wunsch und jede Sache, die ich aufgegeben habe, um des Herrn willen hier auf Erden, gibt es einen Lohn und mehr als Ausgleich. Glaubt ihr, dass der Herr Jesus sich da etwas schenken lässt, in dem Sinn, dass er ein Opfer von euch nicht ausgleichen würde in der Herrlichkeit? Das kann nicht sein. Er wird mehr als ausgleichen. Er wird überströmend belohnen. Das ist der Glaube, der sieht, wie herrlich, wie gütig, wie gnädig unser Herr ist. Und der wahre Glaube weiß, auch wenn wir hier in der Welt als Narren erscheinen, als Toren, die etwas verlieren, was jeder andere selbstverständlich mitnimmt, in der Ewigkeit wird es so sein, dass die Sünder als Narren erscheinen und dass wir als die wahren Weisen erscheinen, die richtig gehandelt haben und die reich belohnt werden für ihre Treue und dafür, dass sie den Kampf des Glaubens gekämpft haben. Das war schon immer die biblische Hoffnung der treuen Gläubigen. Und in dieser Hoffnung möchte ich auch euch ermutigen und bestärken, diesen uralten, törichten Weg des Kreuzes, der Kreuzesnachfolge zu gehen, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen, auch wenn es manchmal schwer wird und Not macht. Es gibt einen Lohn in der Herrlichkeit. Und wenn wir dem Herrn begegnen und seinen Lohn empfangen, dann werden wir auch wissen, dass alle die Kämpfe, alle die Nöte, all der Verzicht überreichlich berechtigt war und gut war und dass es gut war, dass wir den Kampf gekämpft haben und nicht aufgegeben haben. Darauf kommt es auch an. Mit Gottes Hilfe, durch Gottes Gnade, den Lauf zu vollenden. Es kann nicht sein, dass wir mittendrin aufhören, dann sind wir gescheitert, sondern dass wir durchhalten, treu bleiben. Und wenn wir den kennen, der selber treu ist, wir sind ja nicht selber treu, wir haben nicht selber die Kraft, durchzuhalten bis zum Ende. Wer da meint, er hätte die Kraft in sich selber, der liegt ganz falsch und der muss vielleicht erst einmal Schmerzliches erfahren, bis er merkt, es ist der Herr, seine Hand hält mich, deshalb werde ich überwinden. Ich habe keine Kraft in mir, aber der Herr Jesus ist meine Kraft und deshalb sind wir mehr als Überwinder und können einmal am Ende sagen, auch wie Paulus, und das wünsche ich uns allen, ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt, von nun an liegt für mich die Krone der Herrlichkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird. Möge der Herr uns stärken und segnen in unserem guten Kampf des Glaubens. Amen. Amen.